SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Ich habe den lieben Gott in manchen Kneipen besser kennengelernt als in manchem Bibelkreis, sagt Rainer Maria Schießler, ein in fast jeder Beziehung ungewöhnlicher katholischer Priester. Seit fast 30 Jahren ist Schießler Pfarrer in St. Maximilian im Münchner Glockenbachviertel und seit 20 Jahren ist er liiert mit einer Frau.
Die Gunda, ich sage so, ist mein Lebensmensch. Wir haben uns kennengelernt, als ich in die Pfarrei gekommen bin. Und du spürst ja, was ein Mensch dir bedeutet. Und ich habe meine Entscheidung, zölibatär zu leben, ist ungebrochen wie eh und je. Ich habe nie öffentlich erklärt, ich bin jetzt nicht mehr liebesfähig. Aha. Und dann, man sagt, man trifft die Liebe. Ich sage immer andersrum, die Liebe trifft dich. Und dann beginnt deine Verantwortung. Wie gehst du mit dieser Liebe um?
Dieser Liebesmensch, wenn ich das sagen darf, war eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern.
Ja, ja.
Dann ist diese Verbindung und diese Beziehung entstanden, ihrerseits auch mit diesem Gefühl, darf ich das alles als katholischer Priester?
Nicht darf ich das, sondern wie gestalten wir das, dass wir weder uns noch meiner Kirche noch unseren Menschen, die um uns herum irgendwas vormachen. Wir möchten nicht Fassade leben. Das war unser wichtigster Grundsatz. Das heißt, wir haben eine tiefe Empfindung füreinander, die wollen wir leben und zwar nicht nur auf dem legalen Boden, sondern auf dem ehrlichen Boden, auf dem authentischen Boden. Die Menschen sollen unser Leben als ein Team, das zusammengehört, das sie gegenseitig braucht. Ich bin so froh, dass ich nicht allein bin. Ja. Zölibatär kann nicht heißen vereinsamen.
Aber das, was Sie gerade schildern, war dann der Endpunkt einer Entwicklung, die vermutlich über Jahre angedauert hat. Wie geht man damit um? Sie werden ja auch mitbekommen haben, wie die Gemeinde tuschelt, wie hinter Ihrem Rücken geredet
wurde. Da habe ich dann wohl großes Glück gehabt, dass ich sehr gute Gemeinde habe, die uns von Anfang an als das wahrgenommen haben, was wir sind, uns unterstützt haben. Ich habe immer lachen können, wenn dann eine ältere Damen zur Gunda gegangen sind und gesagt haben, das ist voll gut, dass sie sich um den Herrn Pfarrer kümmern. Und das hat er ihr so gut gefallen. Nochmal, was mir so wichtig war, ist, wir haben auch nie Diskussionen darüber geführt, soll ich jetzt das Priesteramt aufgeben, bin ich jetzt der bessere Ehemann oder irgend sowas. Nein, sondern wir haben uns wiedergefunden in dieser Lebensgemeinschaft, die wir jetzt gemeinsam gestalten und die hat mir eigentlich diese Kraft jetzt 25 Jahre gegeben, mich mit aller Macht für das Evangelium und für die Gemeinde einzusetzen.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass diese Rolle, die jetzt Gunda spielt, für sie auch nicht die allereinfachste ist.
Nein, weil ich bin ja aus einem ganz anderen Beweggrund in diese Lebensweise reingegangen und sie ist ja damit praktisch aus dem Nichts heraus konfrontiert worden. Natürlich hat sie sich das anders gewünscht. Sie hat es ja in dem Film Lebenslinien gesagt, mein Gott, wo die Liebe hinfällt. Natürlich würde ich ein ganz normales eheliches Leben mit diesem Mann da führen, aber es ist für uns so nicht vorgesehen, aber unsere Gemeinschaft, die ist vorgesehen.
Aber ich wollte gerade sagen, also Sie fühlen sich schon beide füreinander bestimmt, auch mit der Perspektive, dass Sie auch in Zukunft und im Alter füreinander da sein werden.
Mal schauen, wer beim anderen am Sterbebett sitzt, ist immer unser Spruch. Aber allein das Gefühl zu wissen, dass du dann im Alter nicht allein bist, da ist jemand da, der dich kennt, der dir ganz nahe kommen darf, der dir wirklich intim sein darf. Wenn man einen Kranken zu pflegen, ist das Intimste, was es überhaupt gibt. Das gibt mir unglaubliche Sicherheit. Und dafür bin ich dem Herrgott jeden Tag dankbar. Für die Liebe. Wir reden dauernd von der Liebe in unserer Kirche. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen.
Schießler hatte beim Bayerischen Rundfunk seine eigene Talkshow. Er produziert jetzt einen wöchentlichen Podcast und er hat gerade sein drittes Buch veröffentlicht, in dem er die Bibel auf unsere Zeit überträgt. Das alles bedeutet neben sehr viel Zustimmung auch immer wieder Hetze und Hass.
Das tue ich mir aber nicht an. Ich muss ja nicht alles lesen.
Das heißt?
Ich lese das nicht. Facebook, meine Seite betreut jemand und der sagt auch, ich möchte nie, dass du diese Kommentare unter der Gürtellinie liest. Wenn jemand sich mit mir auseinandersetzen will, ich bin immer erreichbar, reden wir drüber. Von Auge zu Auge und diskutieren wir es aus, aber nicht so.
Also so viel Hass und Wut, was offenkundig da ist, haben Sie eine Erklärung gefunden, warum und wieso?
Da kommen Menschen mit sich selber nicht zurecht. Ich meine, Hass ist ja nur das Ergebnis meiner Minderwertigkeit. Das Minderwertigkeitsgefühl erzeugt diesen Hass. Je größer ich bin, weil ich weiß, dass ich ja von einer alles umgebenden Liebe getragen bin, umso weniger muss ich hassen und muss dich beherrschen.
Viele Menschen, auch viele katholische Priester, haben offenbar immer wieder Phasen, in denen denen Sie an Gott zweifeln. Kennen Sie diese Phasen auch?
Nein, ich habe nie an Gott gezweifelt. Ich habe auch am Leben nie gezweifelt, sondern ich habe manchmal gestaunt, was das Leben einem zumutet. Und dann habe ich mir gleich wieder aufgerichtet daran, wenn ich Menschen erlebe, wie die mit diesen Herausforderungen fertig werden. Und das war mir viel, viel wichtiger als zu zweifeln.
Aber diese Ungerechtigkeit, die es offenkundig ja gibt auf der Welt und im Leben und in einer Gesellschaft, also nehmen Sie unser Land, ja. Wir sind ein wohlhabendes Land und um uns rum und noch weiter im Süden so viele Länder, wo es so vielen Menschen schlecht geht. Hat das der liebe Gott so gewollt?
Er kann es nicht verhindern, aber er kann, und das ist unsere Aufgabe, uns dazu auffordern, und darum sendet uns Herr Christus in die Welt hinaus, gegen diese Ungerechtigkeit anzugehen. Das nicht einfach zu akzeptieren, das Leben ist kein Quiz, singt der H.P. Kerkeling, das nicht zu akzeptieren, dass Menschen leiden. Ja. Das, was wir machen und tun können, müssen wir tun.
Die katholische Kirche hat gewaltige Probleme aktuell. Das ist nicht nur diese Missbrauchsgeschichte, da kommen noch ganz andere Fragen dazu, welche Rollen künftig Frauen in der katholischen Kirche spielen sollen und.
Ich sehe es nicht als Problem, ich sehe es als Chance. Wir entwickeln uns weiter. Die katholische Kirche ist nicht stehen geblieben. Jetzt geht es in den nächsten Schritt hinein.
Sie sind zuversichtlich, absolut, dass auch der Vatikan sich bewegen wird?
Ach, der Vatikan ist jetzt für mich nicht an erster Stelle. Aber diese Zusage in der Bibel, die Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht zerstören, das gilt nicht der institutionalisierten Gruppierung, die sie Kirche nennt, sondern der Idee von Kirche, die Christus uns gegeben hat, die Ekklesia, die Herausgerufene.
Ja, aber trotzdem braucht es für Veränderungen vielleicht doch den Vatikan und den Papst, der ja Stand heute immer noch unfehlbar ist.
Die werden wir schon überzeugen, aber die Kirche hat sich immer von unten her verändert. Und da werden wir schon auf den Richter kommen und werden merken, hoppala, ist vielleicht doch der bessere Weg.
Requiem für die AfD, so heißt das Buch, das Frauke Petri geschrieben hat und in dem sie mit der Partei abrechnet, an deren Spitze sie mal war. 2017 verließ Petri die AfD und gründete die Blaue Partei, die sich zwei Jahre später auflöste. In wenigen Wochen geht Petris Zeit als parteilose Bundestagsabgeordnete zu Ende. Dann zieht sie sich aus der Politik zurück. Als sie in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um den Vorwurf illegaler Parteispenden, bei denen der Milliardär Henning Kohnle offenbar eine zentrale Rolle spielt.
Ich kann eben tatsächlich belegen und habe das in der Öffentlichkeit ja auch gesagt, dass Jörg Meuthen Spenden eben in illegale Kanäle gelenkt hat. Und das ist ja die entscheidende Frage, die häufig in der Öffentlichkeit auch nicht verstanden wird. Illegale Spenden gibt es leider bei allen Parteien. Aber die Frage ist immer, inwieweit ist das Führungspersonal der Partei in solche Affären verwickelt? Und was heißt das für die politische Ausrichtung der Partei? Und das ist für mich die allerwichtigste Frage neben der rein finanziellen.
Eine Frage, die sich dabei zwangsläufig auch stellt, warum Sie womöglich bis dahin erst gewartet haben, das zu äußern.
Ja, darüber gab es ja in den letzten Wochen viele, vor allen Dingen auch unzutreffende Spekulationen. Und ich bin deswegen auch ein bisschen traurig darüber, dass man im Zusammenhang mit Requiem für die AfD primär von einer Abrechnung spricht. Das ist zwar vielleicht verständlich, weil nun mal Skandale sich am besten in der Öffentlichkeit eignen, um eine Causa zu diskutieren. Tatsächlich ist es aber so, dass illegale Spenden und die Netzwerke, egal wo sie auftreten, nie auf dem Präsentierteller daherkommen, sondern dass man tatsächlich auch recherchieren muss. Und ich bin bereits 2017 und in den Jahren danach auch von diversen Investigativjournalisten angesprochen worden, die damals zu dem Zeitpunkt mehr wussten als ich. Und ich habe daraufhin auch in alten Akten gekramt. Ich habe versucht, Zusammenhänge zu ermitteln. Und fast zeitgleich mit meinem Buch, aber völlig ohne Zusammenhang, gibt es einen spannenden Artikel über ganz andere Geldzuwendungen in der AfD, die aber interessanterweise dem gleichen Muster folgen, das ich auch aufgedeckt habe.
Das ist jetzt nur wenig nachvollziehbar, da Sie ja persönlich auch den schweizerisch-deutschen Milliardär getroffen haben und der Ihnen persönlich ein Angebot gemacht haben soll.
Naja, das ist, vielleicht muss man das konkretisieren, denn so stimmt es nicht. Tatsächlich ist es richtig, ich habe damals auch 2015 und 2016 den Milliardär Kohnle getroffen und er hat im Allgemeinen zu mir darüber gesprochen, dass er gerne die AfD unterstützen würde. Das war erst einmal, so wie er es getan hat, völlig in Ordnung. Und ich habe einen Vorschlag gemacht, wie man das legal tun könnte, weil die Tatsache, dass Spender auch schon damals im Zusammenhang mit der AfD nicht genannt werden wollten, für uns als Partei ein riesiges Problem war. Denn wir waren zugegebenermaßen auf Geldspenden für den Wahlkampf angewiesen. Wie es dann weiterging, nachdem ich Herrn Kondler gesagt habe, dass Illegale und Zuwendungen an den offiziellen Kanälen für mich nicht in Frage kommen, das war dann ein Teil der Geschichte, der ohne mich abgelaufen ist. Und den habe ich bis zu meinem Austritt aus der Partei auch nicht recherchiert.
Wobei es von Ihnen Interview-Aussagen gibt, wo Sie erklären, dass Sie den Eindruck hatten, dass Henning Kondler genau das beabsichtigt. Da hätten Sie ja schon voranschreiten können und das melden können.
Naja, allein einen Eindruck zu haben, reicht nicht aus. Und Sie können bestimmt auch nachvollziehen, dass man als Parteivorsitzende mit solchen Vorwürfen, die schnell auch geäußert werden können, bei einer Partei, die sowieso medial permanent unter Beschuss steht, dass man den nicht erhebt, ohne nicht grundlegende Recherchen anzustreben. Für mich war damals was ganz anderes, viel wichtiger, in Richtung aller möglichen Spender zu signalisieren, dass illegal mit mir nicht zu machen ist.
Frauke Petri. Am Dienstag war sie zu Gast in SWR1 Leute bei Nicole Köster und äußerte sich auch zum Vorwurf, mit ihrem Buch Requiem für die AfD nachzutreten.
Es ist spannend zu sehen, dass die Leute, die von Nachtreten reden, ja alle die sind, die das Buch vermutlich gar nicht gelesen haben. Denn diese Vorwürfe gab es ja schon, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Es ist leicht zu vermuten, dass jemand, der aussteigt, am Ende nachtreten möchte. Mir geht es aber eigentlich um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass Bürger, die nie so intensiv in Parteien selbst reinschauen können, verstehen, was im Inneren von solchen Gebilden abläuft. Weil das dabei hilft, politische Vorgänge als Zuschauer besser zu verstehen und auch zu erkennen, dass das, was ich für die AfD beschreibe, vielleicht gar nicht einzigartig ist für die AfD.
Ja, Sie sagen dann, die mittelguten bis ungeeigneten Kandidaten zeigen einen ungeahnten Elan, um auf gute Listenplätze zu gelangen. Das gilt dann für alle Parteien?
Ich glaube, das ist eine Tendenz, die man in allen Parteien findet, dass jemand, der A, vielleicht auch einen sehr guten Arbeitsplatz hat, der auf Politik als Einkommensquelle gar nicht angewiesen ist, sowieso mit der Entscheidung, sich in die Politik zu begeben, hauptamtlich schwerer tut. Dafür gibt es dann auch häufig einfach viel zu gute Alternativen. Das trifft auf andere Leute nicht zu, die sehen, dass eine Partei vor allem eine Versorgungsstruktur ist. Das ist eine Falle für alle Parteien in unserem Parteiensystem. Deswegen bin ich ja dafür, dass man Parteien zukünftig weniger Gewicht einräumt, als das heute der Fall ist.
Sie sprechen sich dafür freie Wahlbündnisse aus. Das klingt dann dennoch am Ende so, als wären Sie dann doch wieder beim Satz Ihres Großvaters gelandet, der immer gesagt hat, Mädchen, geh niemals in eine Partei.
Das stimmt, mein Großvater war sehr viel schlauer, als ich das damals vermocht habe zu verstehen. Ich glaube einfach, dass auch Politik, das Geschäft der Politik ein offener Markt sein sollte. Ein Markt, wo es mehr Konkurrenz gibt, als es den heute gibt. Und die Vorstellung, dass zum Beispiel Politiker wie Friedrich Merz oder Sarah Wagenknecht mit einem Wahlbündnis ihrer Wahl antreten, wo man sich freiwillig zusammenfindet und wo der Staat, der Gesetzgeber nicht reinredet, wie man sich organisiert und die Kandidaten aufstellen und ein Fachprogramm machen, vielleicht auch Sarah Wagenknecht nur für Sozialpolitik und Merz nur für Wirtschaft, dass das etwas wäre, was viele Wähler gut fänden. Fachleute in der Politik, davon haben wir viel zu wenig.
Gibt es Beispiele, wo so etwas schon funktioniert?
Na, im Grunde können wir auf der kommunalen Ebene sehen, dass es zumindest ein Teil davon funktioniert. Denn wenn ich zu einem Kommunalparlament antrete für einen Stadtrat, dann brauche ich keine Partei. Auch da gibt es immer noch Wahlvorgaben, die meiner Ansicht nach verzichtbar wären, weil parteiinterne Wahlen auch eine Art Scheindemokratie sind. Aber ja, auf der kommunalen Ebene kann man ohne Partei antreten. Und ich glaube, es täte uns sehr, sehr gut, das auch auf Landes- und Bundesebene zuzulassen.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit einem Mann, der uns als Fernsehreporter und Kommentator durch die Fußball-Europameisterschaft begleitet hat. Das Halbfinale Italien-Spanien war Tom Bartels letztes EM-Spiel für die ARD. Das Endspiel heute überträgt das ZDF. Mit Tom Bartels haben wir eine vorläufige Bilanz gezogen dieser einzigartigen Corona-Fußball-EM. Und wir haben auch versucht zu ergründen, warum die deutsche Mannschaft so früh ausgeschieden ist.
Mein Ansatz wäre, dass, glaube ich, vor dem Turnier zu viel passiert ist. Das 0-6 in Spanien hat nachgewirkt, hat natürlich dann zum Rücktritt von Löw nach der EM geführt. Aber ich hätte ausgeschlossen, eigentlich nach diesem 0-6, dass die Mannschaft ein Spiel wie gegen Nordmazedonien abliefert. Und in wirklich, wo, wenn man weiß, sowas ist im deutschen Fußball nie passiert vorher, das darf sich nicht wiederholen. 0-6 gegen Spanien, eine Demontage, ein Desaster. Dann sollten spätestens dann alle Alarmglocken gehen und jeder, der auf dem Platz steht, sollte immer 100% abrufen, nicht nur manchmal. Und dann verlieren sie gegen Nordmazedonien. Da sind die Zweifel bei mir gewachsen. Ich war zwar optimistisch vorm Turnier, ich habe schon gehofft, dass sie das schaffen, bis ins Finale zu kommen. Aber wahrscheinlich hat so viel nachgewirkt, auch aus diesem Spiel nochmal, dass die deutsche Mannschaft mit einer relativ verhaltenen, du hast jetzt gesagt, mutlosen Herangehensweise ins Turnier gegangen ist. Und das hat sich am Ende dann eben nicht ausgegangen.
Also ist mein subjektiver Eindruck, und ich gebe zu, ich bin auch nur einer von Millionen Sofa-Trainern, ja, die leicht reden haben, weil sie die Entscheidungen nicht treffen müssen in der jeweiligen Situation. Von daher, auch wenn es nichts mehr ändert, nach diesem 0-6 gegen Spanien gab es ja in Deutschland eine Diskussion, ob Löw nicht sofort gehen sollte. Wie siehst du das?
Ich war damals der Meinung, dass es genau richtig ist, dass Jogi Löw weitermacht, weil er das nicht verdient hätte, so zu gehen. Das sehe ich heute noch so. Ich bin nicht sicher, ob die deutsche Mannschaft ein besseres Turnier gespielt hätte mit Hansi Flick oder mit Ralf Rangnick. Abgesehen davon stand sicherlich Hansi Flick zumindest nicht zur Verfügung. Ich glaube auch nicht, dass die beiden großartig andere Spieler nominiert hätten. Es geht vielleicht um einzelne Positionen. Ja. Wenn dir jemand einfällt, Wolfgang, nur zu. Ja?
Nein, ich habe eine Frage an dich, die ich mir selber schon gestellt habe und die ich nicht beantworten kann. Wenn du die einzelnen Spieler nimmst, von Neuer angefangen bis zu Sané und Gnabry vorne, warum hat es nicht funktioniert, daraus eine gute, eine kreative, schlagkräftige Mannschaft zu formen?
Die Frage ist die Frage der Fragen. Das ist völlig berechtigt. Genau die Frage steht im Raum, denn wir haben ja, glaube ich, eine Menge Champions-League-Sieger aus den letzten beiden Jahren auf dem Platz gehabt. Sowohl die Chelsea-Spieler als auch die Spieler von Bayern München. Und das wird sich Jogi Löw auch fragen, warum es nicht besser geklappt hat. Er hat sehr viele Kompromisse in Kauf genommen, meiner Ansicht nach, aufgrund dessen, was wir eben besprochen haben, dass es zu viele Negativerlebnisse gab, die zum Beispiel die Italiener eben nicht hatten. Die Spanier haben 2021 noch gar nicht verloren. Und daraus hat er die Aufstellung gebastelt. Mit dem Willen, die guten Spieler, die wir haben, alle gleichzeitig auf dem Platz zu haben, aber die spielten die gleichen Positionen. Bei Italien zum Beispiel spielt Verratti oder Locatelli. Bei uns spielen Gündogan und Kroos. Wir haben keinen entsprechenden Rechtsverteidiger gefunden. Wir müssen Mats Hummels absichern, also spielen wir mit Dreierkette. Wir haben keinen wirklichen Mittelstürmer, also spielt Müller da mal oder mal rechts, aber nicht hinter Lewandowski wie bei den Bayern. Und das sind am Ende wahrscheinlich zu viele Kompromisse gewesen und unterm Strich wahrscheinlich auch zu wenig Mut, zu sagen, wir haben die Spieler nicht, aber ich muss jetzt harte Entscheidungen treffen. Gündogan nicht, aber Kroos ja. Kimmich in die Mitte, dann spielt halt rechts Can. Das ist was, woran sich ein Top-Trainer dann messen lassen muss, klar.
Wer Fußballspiele im Fernsehen kommentiert, muss damit leben, dass er regelmäßig und nicht immer fair kritisiert wird. Das begleitet auch den ARD-Reporter und SWR-Kollegen Tom Bartels, der 2014 das WM-Finale übertragen und das Siegtor von Mario Götze live reportiert hat. Seinen letzten Shitstorm hat Tom Bartels vor kurzem nach dem EM-Spiel Dänemark-Russland erlebt.
Der Shitstorm hat sich nicht so schlimm angefühlt. Vielleicht mal chronologisch, es war ein mitreißendes Spiel in Kopenhagen mit einer unglaublichen Atmosphäre, so wie ich es selten erlebt habe, obwohl Parken, also das Stadion dort, nicht ausverkauft war, sondern 25.000 da waren. Aber es war ein Gefühl wie das Leben beginnt wieder neu. Die Zuschauer atmen auf. Dänemark hat diese Eriksen-Krise überstanden. Eriksen lebt, schaut zu, war bei der Mannschaft. Unsere Mannschaft ist eigentlich ausgeschieden und jetzt kommt sie doch noch weiter. Das gibt's, das ist alles ein Traum. Wir sind hier zu 25.000 im Stadion. Corona scheint zumindest erstmal Pause zu machen und es ist alles wunderschön. Dann spielt die Mannschaft auch noch so. So, und das hat mich mitgerissen. Und das ist für mich also einer der schönsten Tage überhaupt in einem Stadion gewesen, weil es sich wieder angefühlt hat wie so ein neues Aufleben. Und dann antwortet ein Sportschau.de-Redakteur darauf und entschuldigt sich praktisch vorauseilend, weil jemand geschrieben hat, das ist parteiisch. Das ist jetzt für mich, also ein Shitstorm, wie du es eben gesagt hast, hausgemacht, den wir selbst gemacht haben. In der ARD gab es keinerlei Kritik. Es war eher ein anstrengender Tag danach, weil ich so viele SMSen bekommen habe, auch der Bestätigung und des Zuspruchs. Aber wirst du jetzt entlassen von der ARD, war die Frage. Und die ARD hat dann sehr spät dann darauf reagiert, aber es ist also eigentlich nichts passiert.
Man musste sagen, die ARD hat dann Stunden später diese erste Entschuldigung kassiert und gesagt, das sei ein hochprofessioneller Job gewesen, den du da abgeliefert hast. Und zur entschuldigen gibt es da gar nichts.
Da ist ein Sportschau-Redakteur vorgeprescht, der hat es gut gemeint. Ich nehme dir das auch nicht übel. Es führt natürlich dazu, in diesem Ausnahmezustand der Überreaktion bei einem solchen Turnier, dass das zu enormen Reaktionen führt und dass dann natürlich auch Zeitungen diese Schlagzeile übernehmen. Und das ist dann nicht nur eine, das sind dann online alle gefühlt. Und wie gesagt, deswegen dachten meine Eltern, ich werde wahrscheinlich morgen nicht mehr bei der ARD arbeiten dürfen.
Also diese ständige Beurteilung und Begutachtung, beeinträchtigt einen das?
Schon am Anfang der Karriere, muss ich sagen. Das wird dir wahrscheinlich dir auch manchmal nicht anders gehen. Ich denke auch ganz oft, dass es den Sportlern natürlich exakt genauso geht. Diese 18-, 20-, 22-Jährigen, die nicht meine Berufserfahrung haben, wo irgendwann eine gewisse Gelassenheit dazukommt. Weil ich weiß, ich kenne die Mechanismen. Erst recht kenne ich die Aufgeregtheiten bei großen Turnieren, wenn für alle das so wichtig ist, ob diese Mannschaft jetzt weiterkommt oder nicht und wie der Reporter sie einschätzt. Aber es hat mich früher wirklich tief in der Magengrube getroffen, auch das Herz getroffen. Es war betroffen und ich war wirklich auch, musste das verarbeiten. Stunden, Tage, das hat mich belastet. Das ist aber inzwischen nicht mehr so.
Wobei da ja auch vollkommen unentschuldbare Geschichten passieren. Als einer wie Morata, der am Anfang nicht gut gespielt hat in diesem Turnier, da hat die Familie Morddrohungen bekommen.
Es sind einfach sehr viele Menschen, die sich äußern, ohne mal zu reflektieren, was sie anrichten und was sie anderen Menschen antun. Das ist ganz, ganz furchtbar.
Auch bei einem wie Leroy Sané, der sicher keine überragende EM gespielt hat, bei den paar Minuten, die er bekommen hat. Das ist ja auch ein junger Spieler und das macht mit dem vielleicht auch irgendwas, wenn er überall lesen muss, dass er nur über den Platz stolziert.
Auf jeden Fall. Ganz angenehmer Mensch übrigens, wo jeder beim DFB bestätigen wird, dass er derjenige ist, der vom Koch bis zum Masseur jeden grüßt und ordentlich Hallo sagt. Der hat diese Art der Kritik, dieser Häme nicht verdient. Er hat sicher kein gutes Turnier gespielt, aber das liegt nicht nur an ihm allein. Und ich finde, Kritik muss jeder umgehen können, auch wenn man auf diesem Seil tanzt. Aber sie muss immer sachlich bleiben.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Jetzt mit Nicole Köster und mit einem Mann, der einem der höchsten deutschen Gerichte vorsteht. Rainer Schlegel ist Präsident des Bundessozialgerichts und fordert mehr Mut und mehr Offenheit von den Spitzenpolitikern in Deutschland. Beispiel Corona. Schlegel kritisiert, dass Masken zu völlig überteuerten Preisen eingekauft wurden und dass bei der Krankenhausausstattung ökonomisch sinnlose Dinge passiert sind.
Es gab auch Anreize zur Schaffung von Intensivbetten. Da hat der Bund Geld in die Hand genommen und 50.000 Euro pro Intensivbett an die Krankenhäuser bezahlt. Eigentlich eine Aufgabe, die den Ländern obliegt, weil die Länder sind zuständig für die Ausstattung der Krankenhäuser. Ärgerlich an der Geschichte war, dass Krankenhäuser, obwohl sie jetzt diese 50.000 Euro pro Bett bekamen, viele Krankenhäuser jedenfalls freiwillig nicht bereit waren, diese freien Kapazitäten zu melden.
Was passiert denn jetzt mit all den Krankenhäusern? Denn jedes zweite Krankenhaus hat wohl über diese Pauschalen Geld bezogen. Was passiert denn mit denen, denen das Geld eigentlich nicht zugestanden hätte?
Ja, da muss man sehen, ob es da tatsächlich zur Überprüfung kommt. Ob dieses Geld zurückgefordert wird, das sehe ich jetzt noch nicht. Denn die,
müsste man es nicht so sehen?
Man müsste es so sehen, wenn jemand zu Unrecht Geld bekommt und vielleicht von vornherein wusste, dass ihm das Geld nicht zusteht, dann hat das noch ganz andere Dimensionen. Natürlich müsste das dann zurückbezahlt werden. Aber die Diskussionsatmosphäre im Bereich zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen und auch dem Gesundheitsministerium ist jetzt nicht, sagen wir, eine Wohlfühlatmosphäre, sondern da gibt es schon erhebliche Spannungen, weil die Krankenhäuser eben, ja, die stehen mit dem Rücken zur Wand und kämpfen um ihr Überleben, um ihre Existenzberechtigung. Da gibt es viele Probleme und potenziert werden die durch die Pandemie.
Sie haben Einblick in Krankenhäuser, denn Ihre beiden Söhne arbeiten als Fachärzte in Krankenhäusern. Stefanie Stoff-Arnis vom Vorstand des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, die spricht jetzt sogar vom goldenen Jahr der Krankenhausfinanzierung. Da ist doch rauszuhören, es geht mal wieder nur ums Geld und nicht um den Patienten. Oder wie bewerten Sie das?
Alles Geld spielt eine große Rolle. Niemand kommt ohne Geld aus. Wir haben insgesamt, da gibt es glaube ich auch keinen Streit drüber, wir haben zu viele Krankenhäuser. Wir haben rund 1900 Krankenhäuser. Es gab eine Bertelsmann-Studie, die sagt, wir kämen auch mit 400 oder 500 aus. Das ist wahrscheinlich zu niedrig gegriffen. Aber dass wir zu viele haben und dass man erhebliche Bettenzahlen abbauen könnte und die Kapazitäten konzentrieren müsste auf Regelversorger und Maximalversorger, daher besteht im Grunde genommen Konsens. Die Frage ist natürlich, welches Krankenhaus wird zugemacht? Jeder Landkreis möchte sein Krankenhaus behalten. Bislang steht bei der Krankenhausplanung, das ist Sache der Länder, die Erreichbarkeit im Vordergrund. Nicht im Vordergrund bei der Planung steht die Qualität der Krankenhausversorgung und letztlich auch die Patientensicherheit. Und was auch nicht im Vordergrund steht, ist die Wirtschaftlichkeit.
Wird ja vielleicht nicht die letzte Pandemie bleiben. Es wurde immer argumentiert, ja, wir müssen genügend Betten bereithalten. Also wären doch mehr Betten, sprich mehr Krankenhäuser sogar sinnvoll.
Nein, es kommt nicht auf die Zahl der Betten an. Es kommt auf die Fähigkeit an, mit dem nötigen Personal, mit dem nötigen Fachpersonal gezielt reagieren zu können. Und da ist es nicht die Zahl der Betten, sondern die Zahl der zur Verfügung stehenden Fachlichkeit, Kapazität. Und die kann natürlich in einem großen, spezialisierten Krankenhaus viel besser gewährleistet werden als in einem Krankenhaus.
Ist sie denn gewährleistet? Was erleben Sie da?
In großen Krankenhäusern ist das gewährleistet. Dort sind genügend Fachärzte. In kleinen Krankenhäusern werden auch Behandlungen durchgeführt, die man als Patient in diesen Krankenhäusern vielleicht besser nicht durchführen lassen sollte. Nur der Patient erkennt das in der Regel nicht. Er möchte das Krankenhaus vor der Haustür und das ist ein großer Trugschluss, dass das eine gute Krankenhausversorgung ist.
Ein offener Brief von 165 internationalen Aerosolforschern an Bundeskanzlerin Merkel hat vor ein paar Wochen Schlagzeilen gemacht. Kritisiert wurde beispielsweise, dass mit einer Maskenpflicht im Freien Symbolpolitik betrieben und die wirklichen Ansteckungsrisiken ausgeblendet würden. Initiiert hat diesen offenen Brief Christoph Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung. Als Asbach am Mittwoch Leutegast von Nicole Köster war, hat sie ihn auch nach den vielen Zuschauern in Budapest, St. Petersburg und im Londoner Wembley-Stadion gefragt.
Als Fußballfan freue ich mich einerseits natürlich über die Bilder, aber als Aerosolforscher wird mir da ein bisschen anders. Wir haben ja gesagt in unserem offenen Brief vor einigen Wochen, draußen können kaum Infektionen stattfinden, sofern man sich an Maßnahmen hält. Und da ist insbesondere draußen Abstand halten das Maß der Dinge. Und wenn ich also 1,50 Meter Abstand halte, dann kann da nicht viel passieren. Jetzt kann man sich aber ausrechnen, wenn ich im Stadion 1,50 Meter Abstand zwischen den Zuschauern lasse, wie viele da reinpassen. Das werden bestimmt keine 60.000 in Wembley sein.
Wobei sie ja getestet sind.
Ja, das ist ja nicht hundertprozentig sicher. Und man muss auch immer noch einen zweiten Punkt dabei sehen. Also das eine ist, was passiert wirklich im Stadion, sobald dort eine infektiöse Person sich befindet und die Menschen regelrecht übereinander herfallen, ist es wahrscheinlich, dass sich andere direkt den Atem einatmen und sich dadurch infizieren. Also das ist das eine. Man muss immer unterscheiden zwischen direkten und indirekten Infektionen. Ne? Also die direkten Infektionen können dort stattfinden. Das zweite, und das halte ich für mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger, ist das Bild, was davon ausgeht. Denn wir müssen sehen, wir haben es geschafft, die Inzidenzzahlen deutlich runterzubringen. Und das hat sehr viel mit einem vernünftigen Handeln der Bevölkerung zu tun. Und wenn jetzt über solche Bilder, die dort im Stadion entstehen, suggeriert wird, die Pandemie wäre vorbei, dann wird es gefährlich. Weil dann das überträgt sich in die Kneipen, wo das Spiel auch geguckt wird. Und dann ist man im Innenraum, wo es viel kritischer ist. Und auch im Nachgang zu der Europameisterschaft wird es viel schwieriger werden, den Menschen nochmal zu vermitteln, wir müssen uns weiter an die Maßnahmen halten, damit wir auch einen halbwegs entspannten Herbst erleben können.
Genau, auf das Thema Innenräume kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Es sind ja wirklich teilweise bizarre Forschungen, die Aerosolforscher dann gemacht haben. Ich fand es ganz interessant zu lesen, dass sie dann geforscht haben, dass beim Torschrei mehr Aerosole rausgehen als beim Goalschrei. Warum ist das so?
Ja, das hat sehr viel damit zu tun, wie die Stimme funktioniert. Da bin ich allerdings selber auch kein Fachmann, aber man hört ja schon allein anhand der Laute, die entstehen, dass dort auch andere Bereiche des Mundes, der Zunge, des Kehlkopfes benutzt werden. Und diese Partikel und die Tröpfchen, die entstehen halt immer durch Ablösung von der Flüssigkeit, die unseren Mund und auch die Lunge auskleidet. Und je nachdem, wie die Bewegung ist, des Kehlkopfes, der Zunge, aber auch in der Lunge, können dort mehr oder weniger von diesen Partikeln entstehen. Also diese Tröpfchen sind für uns auch einfach nur Partikel als Aerosolforscher.
Bei manchen Wörtern hat man eher eine feuchte Aussprache als bei anderen.
So kann man es einfach zusammenfassen, genau.